So geh in dein Kämmerlein und schließ die Tür zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird es dir vergelten. Wer unter euch erinnert denn sich noch hier an diesen Stuhl? Ich gebe zu, der sah vor 5 Jahren anders aus. Aber vor 5 Jahren hatte ich schon mal so einen Stuhl hier vorne stehen gehabt. Und zu dem Stuhl habe ich eine Geschichte erzählt. Und zwar eine Geschichte von einem Mann, der seine, auch so wie ihr, vielleicht im Gottesdienst gewesen ist und der Pastor erzählt hat, wie wichtig es doch ist, sich 15 Minuten am Tag Zeit zu nehmen, in der Bibel zu lesen und zu beten. Und dieser Mann, der hat gedacht, ich habe so viel Stress, ich habe so viel um die Ohren, ich habe keine Zeit, auch noch extra nochmal 15 Minuten am Tag mir zu nehmen und die Bibel zu lesen. Und so einen Blödsinn kriege ich nicht auch noch in meinem Leben unter. Und genau so ist er zum Pastor hin und hat ihm das gesagt. Der Pastor selber hat ihn aber dann herausgefordert und hat gesagt, du hast Zeit zum Duschen, du hast Zeit für deine Familie, du hast Zeit für deine ganzen sozialen Kontakte, du hast Zeit für deine Handysachen und Computer. Ich glaube, du wirst trotzdem diese 15 Minuten irgendwo an deinem Tag unterbringen. Und so hat er ihn herausgefordert. Und eine kurze Zeit später kam dieser Pastor zu dieser Familie zu Besuch. Und interessanterweise hat dieser Mann dann den Pastor stolz ins Wohnzimmer geführt zu seinem Stuhl, der dort stand. Und er hat ihm gesagt, hier ist mein Stuhl. Ich stehe extra morgens jetzt 15 Minuten früher auf und lese in der Bibel und verbringe eine Viertelstunde mit Gott. Und der Pastor, der war ganz begeistert, dass der tatsächlich diese Herausforderung angenommen hat und hat ihn gefragt, und ist seitdem irgendwas passiert? Und in dem Moment kam seine Frau in den Raum und hat es gehört und hat gesagt, wenn ich auf diese Frage antworten dürfte, dann würde ich sagen, seitdem mein Mann jeden Morgen 15 Minuten auf diesem Stuhl verbringt, ist er ein besserer Ehemann geworden. Er ist ein besserer Vater geworden. Und er ist mitfühlender. Und er ist einfach ein viel, viel veränderter Mensch. Er redet auch mehr über Gott. Das ist alles, was ich erlebe, seitdem mein Mann jeden Tag diese 15 Minuten auf seinem Stuhl verbringt. Der Pastor war begeistert. Dann kam eine Zeit, wo dieser Mann zum Pastor gekommen ist und hat gesagt, ich habe jetzt wieder Zeit in meinem Stuhl verbracht und Gott scheint zu mir zu reden, zu sagen, ich soll meinen Job auf Eis legen und in der Gemeinde mitarbeiten. Da hat der Pastor gesagt, oh, wir können dich aber nicht bezahlen, bist du dir ganz sicher? Ja, er hat den Eindruck, er soll seinen Job quittieren und hier in der Gemeinde mitarbeiten. Pastor war sich da nicht ganz so sicher, ob das eine gute Entscheidung ist oder nicht. Er hat gesagt, verbring lieber nochmal Zeit auf deinem Stuhl, frag Gott lieber nochmal nach, bevor du hier deinen Job kündigst. Der Mann kam wieder und hat gesagt, okay, ich kündige meinen Job, ich will jetzt hier in der Gemeinde mitarbeiten. Der Pastor hat nach einiger Zeit gesagt, dass das einer der feurigsten Mitarbeiter geworden ist und ein riesengroßer Segen für die Gemeinde geworden ist. Zusätzlich dazu kam dann auch noch, dass er in einer anderen Gemeinde noch teilzeitmäßig mitgearbeitet hat und sie dann in diese andere Stadt gezogen sind. Irgendwann mal kam dann die Nachricht, dass dieser Mann Krebs bekommen hat und dass es ernst ist. Und der Pastor hat sich Sorgen gemacht um diesen Mann. Als er ihn gefragt hat, wie geht's dir mit der Situation? Was hilft dir? Und der Mann antwortet, die Zeit, diese 15 Minuten in meinem Stuhl, die helfen mir ziemlich gut. Es tut mir gut, von Gott zu wissen, dass er sich um meine Familie kümmern wird, wenn ich nicht mehr da bin, Und das, was er mir versprochen hat, diese ewige Heimat bei ihm, auf die freue ich mich. Und dieser Mann ist dann gestorben. Und bei der Beerdigung kam dann diese Witwe zum Pastor und sie haben darüber geredet, wie diese 15 Minuten am Tag diesen Mann verändert haben. Und der Pastor fragt dann, was macht ihr jetzt mit diesem Stuhl? Und der Mann sagte, die Witwe sagte dann, diesen Stuhl, den werden wir jetzt an die nächste Generation weitergeben. Und die hoffentlich an die nächste Generation. Und jeder soll erzählen, wie der Vater und wie der Großvater, seitdem er diese 15 Minuten in diesem Stuhl verbringt, verändert worden ist. Und ich hoffe, dass jeder von euch so einen Stuhl hat zu Hause. Ich hoffe, dass jeder von euch so einen Ort hat, wo er Gott begegnen kann. Bei mir ist es im Moment das Sofa. Ich hoffe, dass ich irgendwann mal zu einem Ohrensessel wechseln kann, aber im Moment ist es noch ein Sofa. Aber egal, wichtig ist mir, ob jeder einfach diesen Ort, dieses Kämmerlein hat, wo er sich zurückziehen kann und Zeit mit Gott verbringt. Im Lesen seines Wortes und im Gebet. Die Bibel, die sagt uns, dass wir uns eigentlich in einem Kampf befinden. Die Bibel, sie sagt uns, es gibt einen Krieg, der hinter den Kulissen abläuft, die wir mit unseren Augen und mit unseren Ohren nicht sehen können. Und die Bibel spricht von einem Krieg oder einem Kampf in der unsichtbaren Welt. Und in Daniel 13, 14, da heißt es nämlich, doch der Engelfürst von Persien hat sich mir 21 Tage lang widersetzt, bis mir schließlich der Erzengel Michael zu Hilfe kam und für mich den Kampf mit dem Engelfürsten von Persien aufnahm. So konnte ich gehen. Und nun bin ich hier. Ich soll dir erklären, was deinem Volk in den letzten Tagen zustoßen wird. Diese Vision wird sich erstmal in ferner Zukunft erfüllen. Er erwiderte, weißt du denn, warum ich zu dir gekommen bin? Bald schon muss ich allerdings wieder zurückgehen, weil ich meinen Kampf gegen den Engelfürsten von Persien zu Ende führen muss. Sobald ich aber mit ihm fertig sein werde, kommt der Engelfürst von Mazedonien herbei. Trotzdem bin ich hierher zu dir gekommen, um dir zu berichten, was im Buch der Wahrheit geschrieben steht. Im Kampf aber gegen diesen Engelfürsten steht mir keiner zur Seite, außer Michael, euer Engelfürst. Ein bisschen schwierig zu verstehen jetzt dieser Text, aber wenn wir uns bewusst machen, dass hier in dieser Begebenheit ein Engel diesem Daniel erzählt, dass er auf dem Weg zu ihm gewesen ist, aber aufgehalten worden ist von dämonischen Engeln, mit denen er einen Kampf hatte und die versucht haben, ihn 21 Tage zurückzuhalten, um nicht zu diesem Daniel durchzukommen, können wir ein bisschen verstehen, was da eigentlich in dieser unsichtbaren Welt abläuft. Da laufen Schlachten und Kriege und Kämpfe ab. Und von denen merken wir gar nichts. Kämpfe, die in dieser unsichtbaren Welt zwischen Engeln Gottes und zwischen Engeln der Finsternis stattfinden. Und auch wenn wir es nicht sehen, gibt es trotzdem diese unsichtbare Welt. Weiter erwähnt Paulus nämlich in Epheser 6, legt die komplette Waffenrüstung Gottes an, damit ihr allen hinterhältigen Angriffen des Teufels widerstehen könnt. Denn wir kämpfen nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut, sondern gegen die bösen Mächte und Gewalten der unsichtbaren Welt. Gegen jene Mächte der Finsternis, die diese Welt beherrschen, und gegen diese bösen Geister in der Himmelswelt. Vor einiger Zeit bekam ich mal so ein Video von einem Pastor aus der Landeskirche zugeschickt, und das möchte ich euch nochmal zeigen. Der hat es nämlich richtig nochmal so richtig auf den Punkt bringen können.
tun. Wir haben nicht mit ein paar verworrenen Theologen oder irgendwelchen Professoren zu tun, sondern hier kämpft der Widersacher. Wir haben es nicht mit Fleisch und Blut zu tun, sondern der Teufel von Anfang an kämpft gegen das Wort Gottes. Das ist der Hauptkampf, den er führt. Nicht Adam und Eva, sollte Gott gesagt haben, die Infragestellung des Wortes Gottes. Und das ist sein Kampf. Das müssen wir wissen, darum geht es. Und diesen Kampf können wir nur mit zwei Dingen beschreiben, die uns die Schrift lehrt. Epheser 6, die geistliche Kriegsführung, die Waffenrüstung, die wir anzuziehen haben. Nicht? Das ist das Gebet. Und das ist, wie der Bruder es klar sagte, halt nicht das Wort Gottes. Und da müsst ihr euch selber prüfen. Ihr müsst selber im Wort gegründet sein, im Wort zu Hause sein. Ich bin nun ein Gemeindepastor. Wenn ich in meiner Gemeinde bin, jede zweite Predigt, sage ich der Gemeinde klar und deutlich, ihr müsst, und ich sage das so klar, ihr müsst ein Kapitel Altes Testament, ein Kapitel Neues Testament jeden Tag lesen. Drunter geht es nicht. Alles darunter ist eine geistliche Minderversorgung. Und da könnt ihr euch prüfen, weil wenn ihr nicht selber im Wort gegründet seid, dann seid ihr anfällig für diese Dinge. Weil genau wie der Bruder das sagte, das Wort verteidigt uns, das Wort hat eine Selbstdurchsetzungskraft. Aber wenn wir dem Wort keinen Raum in unserem Leben geben, halt nicht, dann kann es seine Kraft nicht entfalten. Und bevor wir auf die Kanzel gehen, müssen wir uns selber füllen lassen von dem Wort. Muss selber Jesus Christus bei uns sein. Und das ist das andere, die gefalteten Hände. Ich erlebe es immer wieder leider, auch in der evangelikalen Gemeinde, halt nicht, das gesagt, mit der Gebetsfalte haben wir letztes Jahr eingestellt, halt nicht. Das ist ganz wichtig zu sehen, halt nicht nur, dass wir für uns selber beten, auch für die Gemeinde beten. Neben der sauberen Theologie in der Vorbereitung. Faltet die Hände, bittet um Vollmacht, bittet um Führung und bittet den lebendigen Gott in Jesus Christus, dass er durch seinen Heiligen Geist führt und aufmerksam macht, wo ihr irgendwelcher liberalen Theologie vielleicht an Heimfall habt. Nicht? Dass ihr da wirklich immer wieder und bittet auch Leute, vor euren Dienst zu beten. Wenn ihr vollmächtige Prediger seid, wird der Widersacher euch angreifen. Der Feind schießt auf die Köpfe. Und die Versuchungen und die Angriffe sind ganz unterschiedlich halt, nicht? Mal schickt er die hübsche Frau, mit der man nicht verheiratet ist, nicht? Mal ist es irgendwie der Arbeitskollege, der einen fertig macht, oder. Da ist das Geld, sonst irgendwas. Der hat unglaublich viele Möglichkeiten halt, nicht? Und da ist es so wichtig, dass wir beten, aber dass ihr auch Bruder und Schwester habt, die Hände falten halt, nicht? Und auch für diejenigen, die in zweiter und dritter Reihe sind, nicht? Tut den wichtigsten Dienst, den es gibt für uns, nicht? Das Gebet unterstützt nicht die Arbeit des Reiches Gottes. Das Gebet ist die Arbeit des Reiches Gottes. Und mit diesen beiden Waffen können wir den listigen Anschlägen des Widersachers bestehen halt, nicht? Das Gebet und das Wort Gottes. Und bitte gründet euch selber auch immer wieder drin, dass ihr lest. Und dass, wenn ihr die Kapitel lest, fragt, Herr, was hast du mir für mein Leben zu sagen? Halt? Und das, was ihr hört und versteht, das setzt bitte auch um. Nicht nur Leser und Hörer des Wortes sein, sondern dann auch Täter.
Wenn wir uns bewusst werden, was für Kämpfe in der unsichtbaren Welt um uns herum toben, würde uns das vielleicht mehr auf die Knie treiben. Denn die Waffen dafür ist die Bibel und das Gebet. Und nun komme ich nochmal zu diesem War Room. In diesem Film erzählt nämlich eine ältere Frau mit dem Namen Miss Clara, wie sie ihren Kleiderschrank ausgeräumt hat und dort ihr Kämmerlein hat, wo sie im Gebet ihre Schlachten mit Gott kämpft. Und sie kämpft für ihre Ehe durch das Gebet. Alles, was ihr wichtig war, wurde im Gebet vor Gott gebracht. Und was wirklich eindrücklich ist, ist, wenn wir auf die Knie gehen und anfangen zu beten, tatsächlich etwas passiert. In diesem Film kommt es irgendwie so gut heraus, dass es darum klar gemacht worden ist, nicht das Streiten in einer Ehe bringt was, sondern das Beten für deinen Ehepartner bringt was. Veränderung kommt durch das Gebet und nicht durch die Zeit, die du mit Streiten verbringst. Und Gott fängt nämlich an zu wirken. Er fängt an, wenn wir beten, setzt sich Gottes Arm in Bewegung. Wisst ihr, Gebet ist mehr als ein Tischgebet. Gebet ist mehr als ein Gute-Nacht-Gebet. Gebet ist eine Waffe. Große Männer Gottes haben in der Bibel viel Zeit im Gebet verbracht. Mose ging immer wieder auf den Berg zum Beten. Elisa betete in seiner Höhle. Jona betete in einem großen Fisch. Jesus war viele Stunden im Gebet mit seinem Vater, sonst hätte er diese immense Aufgabe nie bewältigt. Er hielt seine Jünger immer wieder an, doch durchzuhalten und mit ihm zu beten. Doch die Jünger, die begriffen diesen Ernst dieser Lage überhaupt nicht. Jesus kam immer wieder in den Garten Gethsemane und fand sie schlafend vor. Und dieser Film, der hat in mir wieder was aufgeweckt und sowas aufgerüttelt. Er hat mir Mut gemacht und das will ich euch heute auch. Ich will euch Mut machen, wieder zu beten. Wir beten für andere Menschen, wir beten für uns selber, wir beten für Heilung und Umkehr. Wir beten für Wachstum, wir beten für Erweckung und wir beten auch für Veränderung. Und wenn wir uns nochmal hier diesen Vers Matthäus 6, Vers 6 anschauen, dann lesen wir: Wenn du aber betest, so geh in dein Kämmerlein, schließ die Tür zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist, und dein Vater, der im Verborgenen sieht, wird dir's vergelten. In der Bibel spricht Jesus von zwei Arten des Gebets für seine Jünger. Einmal hier das Gebet in dieser Kammer, wo du dich zurückziehen sollst, und einmal das Gebet mit den anderen zusammen. Also beides soll man praktizieren. Und das Gebet in der Kammer kommt vor allem daher, dass damals die Pharisäer in den Tempeln um ihre Gebete eine große öffentliche Show gemacht haben, würden wir heutzutage sagen. Diese Menschen, die wollten Aufmerksamkeit. Die wollten zeigen, was für tolle, große Worte sie machen konnten. Und Jesus war da ziemlich klar. Diese haben ihren Lohn schon empfangen. Du aber, geh in dein Kämmerlein. Es heißt nämlich im Urtext, du gehe in dein Tamion. Und dieses Tamion, das war die Vorratskammer, dieser versteckte Raum, dieser innerste Bereich, dieses innerste Gemach von so einer jüdischen Bauernhäuschen oder Bauernhütte. Das war der Vorratsraum, der von Dieben und wilden Tieren gesichert werden musste. Die Vorratskammer, so die einzige Stube, die man eigentlich verschließen konnte in so einem jüdischen Bauernhaus. Auch hatte es keine Fenster. Das heißt, niemand konnte hineingehen, außer er konnte es aufschließen. Und niemand konnte von außen hineinschauen. Also der innerste Raum in diesem Häuschen war dieses Tamion. Und dieses Kämmerlein ist der Ort, wo du deine Gebetsanliegen an die Wand pinnen kannst, wo du dir wichtige Bibelverse hinschreiben kannst, die dir immer wieder Mut geben, Kraft geben, dich daran erinnern, warum du das hier eigentlich machst. Und in dieser Kammer sollen wir nicht abgelenkt werden. Ich habe zu Hause auch so ein kleines Büchle, wo ich mir strategisch meine Punkte im Gebet vor Gott bringe. Und warum sage ich jetzt strategisch? Strategisch ist deshalb wichtig, weil wir uns leicht in Gedanken zerstreuen lassen. Viel zu schnell sind wir wieder von irgendwas abgelenkt, viel zu schnell driften wir ab. Noch was zum Thema Strategie. Wisst ihr, wer auch strategisch arbeitet? Der Teufel. Der Teufel ist ein absoluter Stratege. Er zerstört ganz strategisch Beziehungen. Er zerstört ganz strategisch unsere Ehen. Er zerstört ganz strategisch Beziehungen zu unseren Kindern und Menschen, die uns wichtig sind. Er zerstört ganz strategisch unsere Gemeinden. Und wir sehen das jetzt auch an einem guten Beispiel an der Gemeinde in Stuttgart. Der Teufel hat eine Strategie und deswegen müssen wir auch lernen, strategisch zu beten und uns nicht ablenken zu lassen und von irgendwelchen wirren Gedanken immer wieder ablenken zu lassen. Das heißt in der Bibel, der Feind kommt, um zu stehlen, zu töten und zu zerstören, und das in allen Bereichen unseres Lebens. Deshalb wäre es nicht effektiver, wenn wir anfangen, auch strategischer zu beten. Wir sollen nicht wirres Zeug vor uns hinplappern, sondern die Einsamkeit vor Gott suchen und vor ihn treten und wirklich Punkt für Punkt unsere Anliegen vor ihn bringen. Als wir letztes Jahr hier im der Venue war es, glaube ich, diesen Open Doors Gottesdienst gehabt haben für verfolgte Christen, da erinnere ich mich, dass der Prediger erzählte, wie hinterher Leute auf ihn zukamen und fragten, was können wir denn für diese verfolgten Christen tun? Und er sagte dann zu ihnen, habt ihr denn die ganze Zeit nicht richtig zugehört? Ich habe euch doch gesagt, dass ihr für sie beten sollt. Und manchmal kommt es bei uns gar nicht richtig als irgendwas Wichtiges an. Wir sehen Gebet gar nicht als wirklich was Wichtiges. Aber Gott will, dass wir vor allem beten. Das ist viel wichtiger als alles andere. Über einen großen Missionar und Erweckungsprediger von dieser Hermannsburger Mission, dieser Ludwig Harms, über den wird gesagt, als der Mann starb, wurde er für den Totenschein untersucht und dann hat man interessanterweise zentimeterdicke Hornhaut auf seinen Knien gefunden. Dieser Mann, der muss so viel Zeit im Gebet verbracht haben auf seinen Knien, dass ihm zentimeterdicke Hornhaut auf den Knien gewachsen ist. Denn wer vor Gott auf die Knie geht, der kann auch vor Menschen gerade stehen. Und da gibt es dieses einsame Gebet und dann sagt Jesus auch, dass wir dieses gemeinsame Gebet praktizieren sollen. Bitte erkennt nicht, dass das eine oder das andere höher steht. Beides sollen wir praktizieren und beides ist gleichwertig. Wir finden in der Apostelgeschichte eine ganze Reihe von Versen, wo die Jünger gemeinsam beten. Aber auch hier, es geht nicht darum, schöne Worte zu machen und sich aufzuspielen im Gebet. Und mir hat es gefallen, wie Heinz vor 2 Wochen erklärt hat, dass nicht wir Gott erklären müssen, wie er Dinge in dieser Welt in Ordnung bringen soll, sondern dass wir zu Gott beten und er wird es schon richten. Oftmals auf Wegen, die wir uns gar nicht erklären können. Und manchmal wird er auch unsere Bitten abschlagen, weil er weiß, dass das, was wir da erbitten, nicht gut für uns ist. Und das gemeinsame Gebet ist eine feste Sache in unserer Gemeinde. Wir haben es hier im Gottesdienst, werden es nachher nach der Predigt noch zusammen machen. Wir haben alle 2 Donnerstage oder jeden 2. Donnerstag in der Gemeinde ein Gebetstreffen, wo wir zusammen beten. Wir hatten letztes Jahr hier diese stille Tage während dieser Passionszeit, die unheimlich toll gewesen sind. Wir hatten schon Gebetsnächte hier in der Gemeinde, wo man so in 30-Minuten-Schichten die ganze Nacht durchgebetet hat. Dann hatten wir schon diese 24-Stunden-Gebetswoche, wo wir eine ganze Woche mit anderen Gemeinden hier in Ludwigsburg gebetet haben. Wir haben die Allianz-Gebetswoche. Also wir haben viele Möglichkeiten, wo wir beten können und auch beten sollen. Wir haben unsere Hauskreise, Frauenkreise, wo gebetet wird. Und die Gemeinschaft im Gebet ist wichtig, weil die verbindet uns zusammen und mit Gott. Und in Epheser 6, da gibt es nochmal einen Vers, wo es da heißt, in Vers 18, betet immer und in jeder Situation mit der Kraft des Heiligen Geistes. Bleibt wachsam und betet auch beständig für alle, die zu Christus gehören. Also bleibt wachsam und betet beständig. Und ich will euch eins sagen, wo Geschwister in Einheit zusammenkommen und vor Gott im Gebet treten, da zittert der Teufel. Er weiß, dass wir diese Waffe gegen ihn aufbringen und er dann verliert. Dann wird er Verluste erleiden. Auf der anderen Seite können wir ihm aber keine größere Freude machen, wenn wir müde und lustlos fürs Gebet sind. Und dann wundern wir uns, wenn wir so ein Schwert aus der Hand legen, dass der Teufel sich bei uns dann austoben kann. Deswegen nehmt das Schwert wieder auf und betet. Wer mit mir ins Kino geht, der weiß, dass ich ganz gern nach dem Film den Abspann durchlese. Jemand hat sich ja die Mühe gemacht, das alles hinzuschreiben, und ich nehme mir dann auch die Zeit und lese mir dann diese ganzen Namen dadurch. Und meine Frau wird wahnsinnig neben mir und nervt es, dass ich den Abspann nach dem Film immer sehen will. Und seitdem es DVDs gibt, schaue ich mir auch immer dieses Bonusmaterial an. Ich weiß, es gibt Leute, die wissen gar nicht, dass es Bonusmaterial auf DVDs gibt. Aber ich schaue mir immer an, was da noch so dazu kommt. Und als ich diesen Film mit Kerstin da gesehen habe, da hat der Regisseur in diesem Bonusmaterial noch so einen kleinen Film dazugefügt, so ein kleines Porträt von einer echten Mrs. Clara, die sie gefunden haben, die wie in diesem Film dargestellt wird. Und diese Frau, die heißt Molly Bruno. Und diesen Film, den möchte ich euch jetzt noch zeigen.
Anytime we've done a project, we always were blessed to have a number of people praying for us. We call them prayer warriors. One of the greatest treasures of this past year has been the unexpected friendship of a 91-year-old Italian prayer warrior named Molly Bruno. Molly Bruno was our modern-day Miss Clara, in a sense. Throughout the course of War Room, she prayed for us, and even the writing of our materials and books. And here is this elderly woman who has spent thousands of hours in prayer, who has a seemingly endless list of miracles that have happened in her life, and whose morning coffee with Jesus is a sacred daily appointment.
Well, my talk with the Lord is very important. Because to start the day off, you start off with that. When you have Jesus, you have everything. So my morning time is to walk into the kitchen, I open up the blind, and I have fellowship with Jesus. And I talk to him about the day. I just worship him. And when he speaks to me through the word, it's so deep. And I don't want to let it go. And I have it. God read it, and I write it out, and that's my verse for the day. All day I pray. He holds my hand. We walk and talk and fellowship.
We're writing this movie about this elderly, feisty widow who's witty and who walks with God and answers prayer. And here is a living representation of Miss Clara in real life. I had to meet her personally. I met Miss Molly on the Skype call, and we spent an hour and a half talking about prayer and the Lord. So Miss Clara in the movie.
Yeah, tell me.
We're going to show you some clips.
All right.
But Miss Molly is a modern day real life Miss Clara.
This is when she's trying to sell her house and she's meeting Miss Clara for the first time.
So you would say you know the Lord?
Yes, I would say I love the Lord. You think the Lord is okay with us asking this?
And how old are you now?
I am actually 91 years old.
Amen.
And every day is a birthday party. I had a good time with your cameraman tonight.
Yes.
Every day is a birthday party. Every day with Jesus.
What a gift.
You have to expect it. When there is something going on and it looks unbearable, I say, Jesus, I don't know how you're going to figure this one out, but go ahead.
Yeah.
And he does. And he does it in a surprising way.
Yeah. If you were to meet someone, and they're a believer in Jesus Christ, they've given their life to Christ, but they say, my prayer life is flat, I don't really know how to pray, what would you tell them?
There's no desire. There's no desire. When we go to him, okay, it's not a ritual, okay? And they feel cold and indifferent. They can't pray. It's because they've gone away from that first love. Mm-hmm. And it's not real to them.
Yes.
But I have the answer for them. If they would seek the Lord mm-hmm. from their heart, meaning to say, I can't take it like this no more. I want you, Lord. I deserve. He'll answer their prayer.
Amen. This is the last scene in the movie. And this is when Miss Clara, she
answer all these prayers. And so, and Miss Clara goes into her prayer closet to pray, and this is the first time you really hear her pray.
Oh, how nice. Will she see her Bible? She'll see your Bible.
And you're gonna, she's got your Bible.
There it is. Oh, how
are you afraid to die?
No, no. In fact, my husband and I were talking about this morning. We were saying, I wonder what our new home is going to be like. Yeah, yeah. But you know, talking about want to die, like the other morning, I woke up and I, the way of the cross leads home. That's what came out of my mouth. So I said, Marie, I said, you know what just came out of my mouth? The way of the cross leads home. She said, Mommy, that's a song. So I said, really? So I looked it up and I found it, and the way of the cross leads home. And in there it says, when I say farewell to this world. So I'm excited about it. I can't wait till I see that beautiful face. You see how I hug you tonight? That's how I'm going to hug you tonight. So you see, it's a relationship, like as though he's waiting for me every morning. Molly, where are you? What I do is I worship him and love him. That's all I can do. Seek first the kingdom of God and his righteousness, and all these things you will be added unto. Jesus is enough.
Molly had covered us in prayer the entire time we were in production on the war room. And while we were writing the battle plan for prayer, she was praying for us. We finished the book on June 5th, 2015, and within 24 hours, Molly had passed away and gone to heaven. She had finished her race well. She got to see the first cut of the film War Room right before she passed away. Molly left an incredible legacy of faith, prayer, and devotion to the Lord, and it's certainly something we should all be inspired by. You know, for the skeptic who believes that God doesn't exist or he doesn't really answer prayer, Molly Bruno's life is an ocean of evidence that there is a living God in heaven who cares about us and wants us to interact with him, and he will move mightily on our behalf if we will seek him in prayer.
Und hier schließt sich der Kreis wieder mit dem Stuhl, wo wir 15 Minuten am Tag uns Zeit nehmen können für Gott, wo wir in seinem Wort lesen und wo wir beten können. Und ich frage wieder, hast du diesen Stuhl, hast du dieses Kämmerlein, hast du diesen Ort, auch wenn es nur ein Eck in irgendeinem Zimmer ist, wo du dich zurückziehen kannst und mit Gott reden kannst? Denn wir sehen, wie sehr Gebet Menschen verändern und wie viel Menschen auch verändern durch Gebet. Deswegen nimm dir diese Zeit, diese 15 Minuten am Tag, wo du dir dich vertiefen kannst und mit Gott in den Kampf ziehst. Gebet verändert nicht nur die Situation, Gebet verändert vor allem auch den Beter. Und jetzt möchte ich an Manu weitergeben, denn zum Gebet kommen wir nachher noch.